Hallo und willkommen zu der fünften Folge unseres Podcasts. Und ich werde direkt anfangen mit einer Frage, die wir bekommen haben. Hallo? Bin ich alleine da?
Nein, ich bin auch noch da.
Hervorragend, schon gedacht.
Aber der Host muss nicht alleine alles machen.
Ja, ich bin froh, dass ich meinen Co-Host
habe. Mental Arbeitsteilung, also bitte nicht uns auch anzeigen.
Okay. Eben, wir haben eine Frage bekommen von einem von unseren loyalen Zuschauern. Und zwar von der Sarah Salpeter. Und wir machen es jetzt so. Die Frage ist sehr eine allgemeine Frage. Das heisst, ich würde sie für dich probieren zu beantworten und du wirst sie für mich probieren zu beantworten.
Jetzt bin ich aber gespannt, okay.
Ja. Und ich hoffe, das funktioniert, weil wir kennen uns ja doch schon recht lang.
Mhm.
Also, in dem Fall. Du musst jetzt für mich sagen, wenn ich eine Frucht wäre, welche Frucht wäre ich?
Okay. Warte jetzt. Ist das dein Ernst?
Ja. Doch, musst du laut denken, damit Zuhörer hören, was du denkst. Du schaffst das. Das ist keine Idee.
Was soll ich sagen? Ja, du bist ein Wassermelone, weil du gross bist, oder was?
Zum Beispiel, ja.
Nein, komm.
Bin ich als ein Wassermelone?
Nein. Ja, was weiß ich? Ich meine, es gibt... Gar nicht.
Soll ich anfangen?
Ja, wenn du gerade eine Idee
soll
hast.
Soll ich sagen, was du für eine Frucht bist?
Ja, wenn du gerade eine Idee hast, ja.
Ja, ich habe nicht eine Idee, aber...
Was würdest du sagen? Und wieso?
Ich würde sagen, wir gehen eher richtig exotische Früchte.
Bin ich so speziell?
Ja, willst du einen Äpfel sein?
Das ist mir doch wurscht. Ich wollte doch wissen, wieso ich die Frucht bin, wo du mir sagst, dass ich bin. Aber ja,
eine ich exotische finde, Frucht. Du könntest gut ein Ananas sein.
Mhm. Und zwar?
Ja. Einfach.
Okay. Wieso machen wir das denn? Wieso beantworten wir die Frage denn, wenn wir sagen, du bist einfach die Frucht will?
Ja, sorry, ist die einzige Frage, die wir bekommen haben. So eine super Frage.
Das wir haben überhaupt eine Frage bekommen. Haben. Es nicht nur so. Ja, okay.
Also, du bist ein Ananas und ich bin keine Frucht.
Ich weiß jetzt nicht, das Beste, was ich gesagt habe, ist Wassermelone. Von mir aus können wir das ganze Bett auch einfach rausschneiden. Ich meine, wir haben jetzt 2 Minuten lang über so einen Thema diskutiert, respektive versucht zu beantworten, wer was für Frucht sein könnte. Und jetzt einfach gesagt, du bist die Frucht. Aber nicht wieso, sondern du bist einfach. Ich habe das Gefühl, da werden wir dieser Frage nicht ganz gerecht.
Ja.
Oder sehe ich das falsch?
Nein, ist gut. Du könntest sagen, ich bin ein Krise, weil ich so viele Krise Sachen kann.
Was?
Ja, weißt du nicht, meine Krise T-Shirts?
Aha! Für die, wo du irgendwie so 50 Euro oder wie viel?
Zu viel.
Wie viel hast du zahlt für den Hoodie?
80.
Ja, okay, das geht noch. Und fürs T-Shirt?
30.
Okay, können wir den Teil jetzt einfach rausschneiden und weitermachen? Oder wie wir es machen?
Wir machen jetzt einfach weiter und schauen nachher.
Wir sind jetzt bei 4 Minuten, okay.
Hervorragend. Jetzt haben wir alle schon verloren und jetzt weiter. Also,
Ich habe gehört, du hast noch etwas Kleines zum Vorschießen, bevor wir mit diesem Thema anfangen von heute.
Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich in den News aufgelesen. Das ist noch witzig. Und zwar, dass Amazon-Fahrer in den USA zu wenig Pausen haben oder zu wenig Infrastruktur, dass sie müssen in Flaschen pinkeln.
Das tönt nicht sehr nach guten Arbeitsbedingungen.
Mhm. Und ich hoffe, dass es in der Schweiz ein bisschen besser ist, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat Amazon dann gesagt, ja, das stimmt doch nicht, das würde man nie machen.
Mhm,
und, nachher ist aber ein internes Dokument aufgekommen, wo drauf gestanden ist, ja, ihr müsst eure Pinkelflaschen so verstecken, dass es nicht mehr sieht und so weiter.
Okay.
Ja, und jetzt hat sich Amazon dafür entschuldigt und zugegeben, dass es wirklich so ist.
Ja, also ich meine, das ist...
Also ich hoffe sehr, dass das in der Schweiz so nicht ist.
Ja, also ich meine, Amazon ist nicht wirklich dafür bekannt, dass es die besten Arbeitsbedingungen ist, die es geschaffen hat. Und jetzt irgendwie, das ist mal wieder typisch Corporation, ja, etwas Grosses kommt, so ein grosser Skandal, und dann sagen jetzt, nein, werden wir niemals machen. Und dann kommt irgendwie so, ist das ein Whistleblower gewesen, oder wieso ist das vorgekommen?
Einfach irgendein Mitarbeiter.
Ja.
Der es geschickt hat.
Und dann ist
also so fragen.
Eben, ja, dann, es ist eigentlich überhaupt nicht so, wie wir gesagt haben, weil wir sind, ja.
Gut. Alle anderen sind schlecht.
Ja, also ich meine, ja. Ja, wir behandeln unsere Arbeiter eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie alle meinen, aber genau dann kommt es anders raus. Ja, gut.
Ja, also ja, das wäre es von meiner Seite.
Grosse Kooperationen, wenn wir schon dabei sind. Ich habe mich ein bisschen vor, über Boeing zu reden heute. Also eigentlich nicht gross über die Firma Boeing selber, aber so ein bisschen um das ganze... ja, Boeing 737 Max, das ist wahrscheinlich der meiste im Begriff, oder? Weißt du
ist da, es das?
Ja, ich frage dich jetzt gerade, weißt du da etwas drüber?
Das ist doch ein Flugzeug, oder?
Genau, also nicht nur irgendein Flugzeug, sondern eine Weiterentwicklung von einem von der, ja, doch schon berühmtesten, weitverbreitesten, am weitesten verbreitesten Flugzeugtypen, also so Kurzstreckenflugzeugtypen auf der Welt. Also, ja.
Mhm.
Und zwar schon eben Boeing, wird nicht aber der meiste im Begriff sein. Vielleicht nicht unbedingt wegen 737, aber ich meine, es gibt noch andere grosse Flugzeuge, wo die berühmt machen, jetzt 747 vor allem, also der Jumbo Jet. Also wenn jemand Jumbo Jet sagt, dann kommen wir meistens eigentlich von der 747 auf. Das ist ein cooles, grosses Flugzeug, das so einen Bühl auf dem Kopf hat, weil es vorne so zwei Stockwerke hat. Aber eben, es geht eigentlich um 737. Vielleicht ein bisschen zum Vergleichen, also ja, vergleichen Airbus A320, also Airbus sagt ihr etwas?
Ja, Airbus sagt mir auch etwas. Das ist so wie das europäische Äquivalent zu Boeing, sag ich mal.
Ja, könnte man so sagen, ja. Airbus A320 spezifisch, sagt ihr das etwas?
Ja, ich nehme an, wenn man schon mal EasyJet oder Ryanair geflogen ist, dann wird man mit so einem oder einem 737 geflogen sein.
Genau, das ist gut, dass du das sagst, weil EasyJet und Ryanair sind da eigentlich dafür die perfekten Beispiele in Europa. Zwei Billigfluggesellschaften, EasyJet, eigentlich ausschließlich mit Airbus A320 Flugzeugtypen unterwegs. Also A320-Familie, ich glaube, sie haben auch A319. Das ist noch so eine verkürzte Variante. Und Ryanair mit der Boeing 737. Also, vergleichbar eben, es sind Kurzstreckenflüger mit einer Kapazität von etwa, je nach Konfiguration, 130 bis 190 Personen. Ich glaube, maximal weiß ich es gar nicht genau. Ja, und eben ist es rein, sind sie vor allem innerhalb von Europa tätig. Oder halt auch in den USA gibt es recht grosse Billigfluggesellschaften, zum Beispiel Southwest. Die sind auch nur Boeing 737 Typen spezifisch. Oder eben, ich meine, Swiss zum Beispiel, die hat auch sehr viele Kurzstreckenflüger, die von Airbus sind. Und 737 Max ist halt speziell ein bisschen im Rampenlicht in den letzten Jahren eigentlich gewesen, weil sie recht neu ist eigentlich. Also die ist 2017 haben die ihre ersten kommerziellen Flüge gehabt und 2019 sind sie grounded worden. Das heisst, ist nichts mehr geflogen von denen. Also sie sind alle
auf den Boden geblieben. Und wieso ist das so passiert?
Im Oktober 18, also ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht mit den Zahlen, ist eben ein recht neues Flugzeug von der Lion Air, das ist eine indonesische Fluggesellschaft, abgestürzt, also ein 737 Max. Und dann habe ich zuerst mal so gedacht, wow, okay, das ist ein brandneues Flugzeug, das ist noch eigenartig. Aber logisch, du kannst halt nicht gerade den Schluss daraus ziehen, die haben halt müssen zuerst noch Blackbox finden, Flugdatenschreiber, das ist halt dann mehr versenkt, ein bisschen schwierig gewesen. Und dann, es ist ja ein sehr langer Prozess eigentlich herauszufinden, was wegen einem Unfall eigentlich, also wie ein Unfall, so ein Unfallstand kommt. Und dann hingegen ein paar Monate später, im März 2019, ist in Äthiopien von der Ethiopian Airlines ein baugleiches Flugzeug abgestürzt. Und dann hat man sich schon irgendwie so langsam so gedacht, so, boah, hä? Wir sind jetzt gerade zwei von diesen neuen, also recht neuen Flugzeugen eigentlich gerade. Ja. Also, ich meine, logisch, dann sind natürlich viel Conspiracy gerade, so, also Verschwörungen, wo du denkst, vielleicht ist das irgendwie zusammenhängend. Und eben, es hat sich jetzt nachher herausgestellt, dass es wirklich auch am Flugzeug gelegen ist. Und zwar, geht recht weit zurück. Versucht es das ein bisschen so abzubrechen. Es ist, die Ursache von diesen zwei Unfällen liegt an einem, an ein paar defekten Sensoren, wo ein Software-System, wo in diesen Flugzeug verbaut war, mit falschen Daten beliefert haben und dann so zum Absturz geführt haben. Ich weiß nicht, sagt ihr der Begriff MCAS etwas?
Nein.
Wahrscheinlich nicht. Nein. Vielleicht hast du es einfach mal, das ist ja so ein kleines Buzzword, halt, auch, wo halt oft in den Artikeln dann umgeworfen wurde, weil dann gesagt haben, ah ja, das ist der Grund, wieso die abgestürzt sind. Und vielleicht, um das zu verstehen, ich würde jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Geschichte ein bisschen zurückgehen, wie es zu dem Flugzeugtyp überhaupt gekommen ist und wieso dann eben, wie es zu diesen Absturz gekommen ist und wieso das dann schlussendlich auch dazu geführt hat, dass die nicht mehr haben verfliegen in Europa und in den USA und eigentlich ziemlich überall auf der Welt.
Okay, ja.
Und zwar, Airbus und Boeing haben die dann, vor allem, also nicht nur im Kurzstrecken, aber eben vor allem im Kurzstrecken Business eigentlich mit der Boeing 777 und dem Airbus A320, vor allem so in den 80er Jahren, wo der Airbus A320 seine ersten Flüge gehabt hat, haben sie schon sehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen eigentlich gehabt. Es hat zum Beispiel in den USA Fluggesellschaften gegeben, die auf beide Flugzeugtypen gesetzt haben und auch in Europa eben, dann hast du so Ryanair und EasyJet zum Beispiel gehabt. EasyJet hat früher auch Boeing 777 eingesetzt und dann haben sie irgendwann zu zum A320 sind sie eigentlich zum A320 übergegangen, wo der dann so, ich glaube, das ist ja 2000 rum, ich weiß nicht genau, wenn er so zwischen 2000 und 2010, glaube ich, irgendwann. Und es hat halt immer mehr, der Airbus, Airbus ist immer berühmter geworden, sozusagen, mit dem Flugzeugmodell auch. Und eben, es hat dann recht lange, eigentlich ist es immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Und 2010 hat Airbus gesagt, ja, wir machen jetzt ein neues Flugzeug, also nein, jetzt eine neue Version von unserem Airbus A320, also von unserer A320-Familie, weil es gibt verschiedene Typen sozusagen, es gibt noch größere und kleinere von denen, die ein paar mehr Sitze haben oder ein bisschen gestreckt sind zum Beispiel. Und zwar ist eigentlich das Wichtigste, was sie eigentlich, also eben so ein paar aerodynamische kleine Sachen, aber das Wichtigste, was sich eigentlich geändert hat, ist, sie haben neue Triebwerke an der A320 einen da. weil in den Triebwerken eigentlich das grösste Potenzial in Verbesserung für Lärmemissionen, CO2-Emissionen und eben so halt eben Einsparnis an Treibstoff und so liegt. Ja, und dann haben die gesagt, eben das ist im 1. Dezember, ist das, glaube ich, wo sie das gelauncht haben, also wo sie gesagt haben, ja, wir können jetzt neuen Typ von Airbus A320 eigentlich anbieten, mit neuen Triebwerksoptionen. Sie haben zwei Triebwerkshersteller gehabt, also zwei Triebwerke, die sie zur Verfügung gestellt haben, sozusagen. Und sie haben dann tatsächlich im Juni 2011 an einer Airshow in Paris, haben sie 667 Bestellungen bekommen, also feste Bestellungen eigentlich, und das ist schon fast rekordverdächtig eigentlich, dass so schnell so viel von denen verkauft worden sind. Und Boeing ist halt dort noch nicht wirklich so dabei gewesen, dass sie dachten, wir wollen das auch machen. Und dann ist dann irgendwann in den USA, American Airlines, die haben dann gesagt, ja, wir wollen, ich glaube 260 oder so sind das gewesen, haben die wollen Airbus A320 bestellen, also auch neu und auch mit den alten Triebwerken auch. Und haben dann so nebenbei angemerkt, ja, weil wir halt beide Flugzeuge in unserer Flotte haben, wenn wir auch Boeing 777 neue dazu bestellen. Und wir erwarten dann von Boeing so eigentlich, dass die uns auch ein Flugzeug anbieten mit neuen, effizienteren Triebwerken. Und das hat dann Boeing eigentlich so ein bisschen dort reingedrückt, eben ja, wir müssen jetzt eigentlich auch so ein Flugzeug machen, weil sonst würden wir enorm viel Geld verlieren. Weil Airbus dann halt wahrscheinlich nachher viel mehr Flugzeuge verkaufen wird, weil das ist eben ein immer wichtiger werdendes Thema gewesen, dann halt eben so nach der Jahrtausendwende vor allem, treibstoffeffizientere Flugzeuge oder vor allem auch leisligere Flugzeuge, das ist halt auch noch ein recht grosses Thema in Flughäfen, in dicht besiedelten Gebieten. Und das hat sie dann eben dazu geführt, dass sie 737 Max anfangen zu entwickeln. Das heisst, sie haben eigentlich auch so aerodynamische und ein paar kleinere Änderungen, sind zum Beispiel das Cockpit haben sich ein bisschen verbessert, sie haben mehr, sind sich ein bisschen modernisiert halt und eben vor allem haben sie wollen auch neue Triebwerke in das Flugzeug tun.
Ja.
Und dort ist dann auch so ein bisschen das Problem entstanden. Du musst halt wissen, 737 ist in den 60er Jahren eigentlich entworfen worden. Und basiert eigentlich auf ihrem, also das Gerüst sozusagen, ihres, auf dem, wo das heutige Flugzeug 737 auch noch basiert, ist eigentlich aus den 60er Jahren.
Und, das ist ziemlich alt.
Das ist, ja. Also ich meine eben, es hat viele Design-Changes gegeben seither. Es hat insgesamt in den 60er Jahren, haben sie, wo sie die erste Variante rausgebracht haben, dann haben sie in den 80er Jahren eine neue Version sozusagen rausgebracht, wo sie schon verbesserte Triebwerke und so einen da haben. Und ein wichtiger Aspekt, und dann eben in den 90er Jahren nochmal eine neue Variante gegeben, wo heute immer noch recht viel unterwegs sind, mit nochmal neuen Triebwerken und besseren Flügeln und was weiß ich, was alles mögliche. So viele aerodynamische Sachen, die sie geändert haben. Und das Wichtige, also eben was halt dann jetzt noch dazukommt, ist, früher sind die Triebwerke um einiges kleiner gewesen im Durchmesser. Und das zeigt sich eben jetzt, heute, also vor allem bei der 737 Max hat sich das dann gezeigt, also eigentlich auch vorher schon, jetzt ein kleines, es ist halt, musst du dir vorstellen, Triebwerke sind ja unten am Flügel angemacht von einem Flugzeug, also von der 737 zum Beispiel jetzt in dem Fall, und weil die halt früher so viel kleiner waren, haben sie halt wie weniger Platz zwischen Triebwerk und dem Boden gebraucht und haben durch das nicht einen mega grossen Bodenabstand eigentlich gehabt, also Fahrwerkgröße. Ja. Und weil sie dann, wo sie in den 80er und 90er Jahren ihre Typen weiterentwickelt haben, haben sie schon gemerkt, wir müssen unsere Triebwerke darum ein bisschen anpassen. Und das siehst du an diesen Flugzeugtypen jetzt so, dass wenn du das Flugzeug von vorne anschaust, die Triebwerke sind unten wie fast ein bisschen, sie sind nicht ganz rund, sondern sie sind ein bisschen oval, weil sie unten dran so ein bisschen müssen abgeflacht werden, dass sie eben nicht zu nahe über dem Boden sind.
Ah, okay.
Und Airbus hat es eigentlich recht, also ja, hat es einfach gehabt sozusagen in dem Sinn, weil sie halt eben eh schon, weil sie in den 80er Jahren den A320 entwickelt haben, weil sie jetzt schon recht grosse Triebwerke hatten eigentlich, ist es für sie einfacher gewesen, also ein wirklich grosses Unterfangen. Neue größere Triebwerke an den A320 zu montieren. Und wo dann eben 737 Max entwickelt worden ist, haben sie gemerkt, irgendwann können wir nicht einfach noch ein grösseres Triebwerk da machen, weil dieses Flugzeug ist jetzt sagen, dann wäre es näher über dem Boden. Und weil halt ein etwas Wichtiges von der Weiterentwicklung vom Airbus A320 und von der Boeing 737 ist halt auch gewesen, dass es für die Fluggesellschaften und für die Piloten nicht eine grosse Umschulung gibt, sozusagen. Sondern dass sie einfach sagen, okay. Oh, schau, es ist eigentlich ein neues Flugzeug, aber ihr könnt das immer noch fliegen, weil es ist immer noch der gleiche Typ eigentlich. Weil wenn du halt als Pilot bist du immer typenspezifisch auf einen bestimmten Flugzeugtyp halt oder halt auf ein paar verschiedene Flugzeugtypen ausbildet. Und das würde dann halt Fluggesellschaften enorm viel Geld kosten, wenn sie müssten die Piloten noch umschulen. Und das ist dann halt auch viel weniger attraktiv, wenn sie sagen, wir haben schon so eine grosse Flotte von 737, aber wir wollen die eigentlich ausbauen und halt effizienter machen und unsere alten Flugzeugtypen ausmustern, wenn wir nicht müssen unbedingt unsere Piloten neu umschulen. Und das hat eben Airbus hat das nicht müssen machen, weil das eigentlich praktisch genau das gleiche Flugzeug ist mit neuen Triebwerken. Und bei Boeing haben sie dann eben gedacht, ja, wir können das nicht so gross abändern, weil sonst ist dann der ganze Aspekt von der Umschulung ist dann eben, das wird dann halt nicht so gut. Dann haben sie sich gedacht, ja, man könnte das Triebwerk ein bisschen nehmen, ein bisschen führen und ein bisschen aufschieben. Und dann ist es am Flügel weiter oben montiert. Das hat dann funktioniert und sie hatten genug Platz über dem Boden gehabt und sie haben eine grosse Triebwerk dran gemacht. Und das hat halt, wenn du also um einen fliegenden Klotz halt ein Gewicht irgendwie nimmst und ein bisschen veränderst oder vergrößerst oder verschiebst, dann kann es sein, dass sich der Schwerpunkt verändert. Und das ist dann eben auch passiert, dass sie halt gemerkt haben, sie müssen halt wirklich schauen, dass sich das Flugzeug auch genau gleich verhält eigentlich, dass es eben für Piloten nicht eine Änderung ist, sozusagen, wenn sie halt ein Max-Flüger oder eine Vorherige, die hat NG geheißen, die vorher, Next Generation. Und dann haben sie halt gedacht, was dann passiert ist, weil sie das Triebwerk ein bisschen weiterführend aufmontiert haben, ist, dass der Anstellwinkel sich ein bisschen geneigt hat, dass die Nase ein bisschen raufgeschaut hat, manchmal, wenn sie im Steigflug gewesen sind. Und das kann dann halt, wenn die Nase sich zu weit aufstellt, also eben wenn der Anstellwinkel zu hoch wird, sei bei dem, dann kann es irgendwann zu einem Strömungsabriss kommen. Und das wird natürlich vermeiden. Also das heisst, dass die Flügel nicht mehr genug Auftrieb generieren, sich ihnen so Wirbel eigentlich bildet und Flügel, also am hinteren Teil des Flügels Strömung abreißt und das Flugzeug so eigentlich nicht mehr kann steigen.
Und das ja, also kann man wie sagen, dass es dann steil wird auffliegen, wenn das passiert.
Genau. Okay. Und das ist dann halt, was eben auch noch ist, vielleicht ganz kurz, um das ein bisschen einwerfen, wenn das Flugzeug einen Strömungsabriss hat, das erste, was man eigentlich macht, ist, wenn man muss die Nase runter tun und eigentlich ein bisschen Höhe abbauen, sozusagen, dafür, dass man ein bisschen Geschwindigkeit kann gewinnen kann und dann aber die Strömung wieder aufbauen und dann wieder in eine stabile Fluglage hineingehen. Was man jetzt machen ist gerade Schub geben, weil das bringt eigentlich das Flugzeug dazu, dass es eben die Nase noch weiter aufstreckt. Und das hat, der Effekt hat sich eben noch verstärkt mit, 737 Max, mit den noch grösseren Triebwerken und der verstellten Position von der Triebwerken vor allem auch. Ja. Und was sie dann eben gemacht haben, weil sie denken, ja, wir könnten aber nicht, das würde das Flugverhalten zu fest einschränken, dass wir Piloten einfach so können, das Flugzeug fliegen, das neue lassen. Das heisst, sie haben ein Software-System eingebaut, das sogenannte MCAS, das wir über den Begriff noch vorgehabt. Das steht für Maneuvering Characteristics Augmentation System. Und das hat eigentlich bewirkt, dass es, sie haben damit eigentlich wollen, dass es eben, sich eigentlich mehr oder weniger gleich verhalten. Das heisst, sie haben eigentlich gemacht, dass wenn sich die Nase ein bisschen zu weit aufneigt, dass durch Sensoren erkannt wird und automatisch das Flugzeug ein bisschen runterpitcht führen. Also es tut eigentlich das Flugzeug so trimmen, dass vor allem in Form, wenn jetzt ein Strömungsabriss eintreten würde, dann würde das MKS den Piloten helfen, das Flugzeug ein bisschen geführt zu trimmen, dass es automatisch wieder in eine stabile Lage eigentlich gebracht werden kann. Tönt ja eigentlich nach etwas Gutem. Und was dann eben das Problem war, ist, in diesen zwei Fällen, wo die Flugzeuge abgestürzt sind, in Indonesien und in Äthiopien, sind, glaube ich, soweit ich weiß, das defekte Sensoren gewesen, die dann halt falsche Daten geliefert haben und dann eigentlich Piloten wie müssen gegen das Flugzeug kämpfen, weil sie mit der Nase gegen den Boden halt neigen. Und das ist dann nicht so geführt, dass beide eigentlich recht frontal auf den Boden, also respektive ins Meer und auf den Boden eingeschlagen sind.
Okay, also du sagst, dass das System eigentlich gemacht hat, dass das Flugzeug nicht, also wie zu stark dann gegen runter korrigiert
hat. Genau. Und das hat dann die Piloten nicht können gegenwirken, weil sie halt einfach nicht wirklich genug geschult waren, weil sie in dem Umschulungskurs, das ist ein, die meisten haben so einen zweistündigen iPad-Kurs gehabt, bevor sie das Flugzeug von der vorherigen 777 halt, weil sie ja eigentlich eben das Ziel gewesen sei, dass sie nicht mehr gross etwas Neues lernen. Und dort ist halt das System, also das Thema MKS ist dort gar nicht aufgebracht worden. Das heisst, die meisten Piloten haben gar nicht gewusst, was es genau macht und wie sie es auch umgehen könnten.
Ja.
Zwar haben sie im Fall von Ethiopian Airlines haben sie sogar herausgefunden, wie sie es dann können abschalten, also übersteuern eigentlich, und das ist dann eben schon Sport gewesen.
Ah, okay.
Und das ist halt recht kritisch. Und das hat dann eben dazu geführt, dass sie gesagt haben, nein, wir lassen jetzt die Flugzeuge, also ich weiß gar nicht, in Europa ist das glaube ich zuerst gewesen und dann nachher in den USA auch, wir wollen die Flugzeuge nicht weiter fliegen. Weil zuerst mal herausfinden, was ist das Problem genau gewesen wirklich mit dem System, wie können wir die wieder flugtüchtig machen, die Flugzeuge, und wie müssen die Piloten adäquat geschult werden, dass sie den Typ können weiterfliegen lassen. Und das ist natürlich ein recht harter Schlag gegen Boeing eigentlich gewesen, ja.
Ja, wenn du sagst, die Flugzeuge dürfen nicht mehr fliegen, wer bestimmt denn das? Sagt Boeing, ja, unsere Flugzeuge sind nicht mehr sicher? Oder sagt zum Beispiel Swiss, nein, wir wollen das tun? Oder sagt zum Beispiel ein Amt, ein Luftfahrtsamt?
Das ist nicht mehr... Ja, es ist, also ich meine, eine Fluggesellschaft kann das eigentlich auch entscheiden, das stimmt. Wenn jetzt ein Swiss Boeing 777 hat, dann könnte die von sich aus sagen, ja, wir tun jetzt alle Flugzeuge zuerst grounden, weil wir wollen halt für unsere Sicherheit von unseren Passagieren und so, zum Beispiel, wenn wir das nicht. Und dann eben gibt es halt noch höhere Instanzen, wie eben das Luftfahrtbundesamt, das ist das in Deutschland zum Beispiel, oder wir haben das Bundesamt für Zivilluftfahrt, oder halt auf noch einer höheren Ebene, wäre das in Europa, die EASA heisst das.
Ja.
Wo eigentlich eben Luftverkehrs Gesetzesregelungen und alles das in Europa eigentlich übersieht, dann gibt es das in den USA, gibt es das gleiche gerne mal. In den USA gibt es die FAA, das ist die Federal Aviation Administration, das ist eigentlich wie das Bundesamt für zivile Luftfahrt in der Schweiz.
Ja.
Und die sind dann eben, dann könnte die jetzt sagen, ich glaube, die EASA sind die Ersten, die gesagt haben, nein, wir wollen nicht, dass das in Europa fliegt, weil das ist eine Gefahr für Passagiere von Fluggesellschaften in Europa und das ist aber auch eine Gefahr für, also ich glaube zumindest ist es so gewesen, das ist auch eine Gefahr, halt, wenn das irgendwo auf europäischem Boden abstürzt, dass halt auch Leute auf dem Boden können gefährdet werden. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und dann eben in den USA haben sie dann, ich glaube, es ist die FAA gewesen, wo sie grounded haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, es ist eine höhere Instanz als nur die Fluggesellschaften gewesen. Aber die haben natürlich alle... Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Boeing auch irgendwie gesagt hat, sie wollen gar nicht... Ob sie auch bei dem etwas zu sagen kann, so gesagt. Oder ja. Aber es sind, ja. Sind eigentlich die, ja, die Aufsichtsbehörden gewesen.
Okay.
Und ja, die haben jetzt eben letzten November, glaube ich, sind sie in den USA wieder rezertifiziert worden. Das heisst, dass sie wieder dürfen fliegen. Okay. Und in Europa seit, ich glaube, im Januar oder so. Das Jahr, also Januar 2021 oder irgend so etwas. Fangen sie jetzt wieder an, Die Boeing hat wieder angefangen, die Flugzeuge zu bauen, weil sie halt jetzt auch wirklich so viel Bestellungen eigentlich verloren haben, weil dann halt Flugzeuge gesagt haben, nein, wir wollen das eigentlich nicht mehr, das lohnt sich ja gar nicht für uns. Und dann haben die halt nachher einen Haufen Flugzeuge gehabt, die sie gebaut haben, wo sie jetzt müssen neue Käufer suchen, sozusagen.
Ja.
Und ja, also es ist für Boeing eine ziemliche, eben nicht nur eine finanzielle, sondern wirklich eine grosse Katastrophe eigentlich gewesen, also auch so imagemäßig und so halt.
Mhm. Ich nehme an, es hat auch einige Fluggesellschaften gegeben, wo sie ziemlich viel von diesen Flugzeugen gekauft haben und nachher einfach nichts damit können anfangen.
Genau. Ich weiß nicht, wir sind ja, wo wir in Island gewesen sind, ich habe es zumindest gesehen, glaube zwei, drei von denen sind dort parkiert auf ihrem Rollfeld gestanden. Und das ist ja immer so, sobald die das Flugzeug entgegennehmen, verdienen das eigentlich kein Geld mehr für sie. Und wenn sie es einfach irgendwo parkieren und die müssen es halt trotzdem irgendwie noch instand halten, dass es der Behörde gerecht wird. Und das heisst, das ist eigentlich eine riesige Einbüßung für Fluggesellschaften, die schon direkt Flüger hatten. Und ich glaube, die sind dann auch unter anderem zu Boeing gegangen und gesagt, wir wollen eigentlich Schadenersatz für das, weil wir sind ja für das verantwortlich.
Ja.
Ja. Ja, und für Airbus ist es so gesehen eigentlich etwas, für die ist es eigentlich recht gut, weil sie halt Konkurrenz zu das eigentlich viel kleiner geworden ist und sie halt weiterhin können ihre Flugzeugtypen, also der Airbus A320 Neo, können weiterentwickeln und verkaufen und dadurch haben sie einen recht grossen Vorsprung jetzt eigentlich erlangt.
Und halt auch als Marke halt Vertrauen
kommt. Genau, das ist nämlich noch ein recht grosser Punkt, wo die Leute zum Teil unterschätzen, dass es wirklich so viel, dass es eine grosse Mehrheit, wo halt eben dann denken, wo dann so lesen, oh, schau, das Flugzeug ist mega unsicher und so, und dann sagen sie, nein, ich will das gar nicht erst lügen. Und das ist wirklich noch interessant, wenn du zum Teil siehst, dass die Fluggesellschaften ihre Passagiere informieren oder halt wollen oder müssen informieren, ihr fliegt im Fall auf dem Flugzeugtyp und falls ihr das nicht wohl ist, dann könnt ihr irgendwie, können wir euch umbuchen, irgend so etwas, habe ich mal gelesen.
Okay.
Das ist eigentlich noch, ja, es ist noch eindrücklich, wie weitläufig, also wie weit das wirklich geht.
Mhm.
Und das eigentlich eben wegen diesen neuen Triebwerken, wo die dort einen da haben. Und zwar einfach, weil Triebwerke halt je effizienter sie werden sie immer grösser. Also ja, zu einem bestimmten Punkt halt. Und dann haben die halt irgendwann ist das denen zum Verhängnis geworden. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du, soll ich noch ein bisschen darauf eingehen, wieso Triebwerke grösser werden?
Wenn du das willst.
Einfach, dass es euch nicht wundert, weil ich meine, es ist jetzt halt ein bisschen schwierig, das in einem Podcast bildlich zu zeigen, aber es ist einfach eindrücklich, wenn man sieht, wie in der ersten Versionen von der Boeing 737, wie klein die waren, sind im, also vom Durchmesser her, und wie gross die jetzt heute sind. Ich habe manchmal so grosse Vergleichsfotos, wenn du von einer Boeing 777 zum Beispiel, das ist noch ein grosses Flugzeug von Boeing, ein Langstreckenflüger, und die haben einen Durchmesser von, ich glaube, 4 Meter oder so. Und ich bin mal neben so einem gestanden, und das ist wirklich dann immens, wie riesig die sind. Und es ist eigentlich einfach, dass, also du hast ja in einem Treiber, kannst du ja, findet ja Verbrennung von Kerosin statt, und es schaut dann halt Hitze und Druck, wo dahin, also Druckluft, der dort hinten so rausgepustet wird. Mhm. Und hat ja vorne noch so eine coole Turbine. Und die werden, vor allem die Turbine, die werden dann eigentlich immer grösser. Und die machen dann eigentlich, die Turbine werden eben durch die Verbrennung eigentlich antrieben. Und die grossen Schaufelblätter saugen dann halt so Luft an, und dann haben die eben einen sogenannten Bypass-Flow, dass eben die Luft, die sie ansaugen, also ausserhalb vom Kompressor und von der Verbrennungskammer eigentlich vorbeifließt und einfach halt durch den Druck von den grossen Schaufelblättern eigentlich an so zusammengepresst wird. Und durch das entsteht eigentlich, also es ist wie, man muss das vielleicht so vorstellen. Du kannst zum viel Energie gewinnen, also viel Schub zu gewinnen, kannst du entweder ein bisschen Luft nehmen und ganz viel Energie, also hast du eben den Kompressor und die Verbrennungskammer dort, wo halt einfach mega viel Kerosin verbrennt wird, und dann hast du nachher einen heißen Strahl, der hinauskommt. Mhm. Oder du kannst natürlich einfach ein bisschen, indem du willst, den Energieverbrauch ein bisschen zurückzuschrauben, aber gleich viel Schub kannst bekommen, nimmst du einfach mehr Luft. Und du steigst jetzt mehr kompressieren. Und für das ist eben der Bypass-Flow, dass dann einfach die Turbine und Schaufelblätter immer grösser werden. Also so wie es halt technisch möglich ist. Und dann außerhalb vom Kompressor wird einfach immer mehr, wird einfach ein grösseres Volumen von Luft angesogen und das Triebwerk durchdrückt. Und wie das dort kompressiert wird, kommt das dann hin eigentlich als verdichtete Luft, wird das dann hinten rausgespeuzt, und das gibt dann halt mehr Antrieb mit weniger Energieverschleiß. Und dadurch ist es dann halt auch leisiger, weil es zwischen der heißen und der kalten Luftstrahl, der hinten rauskommt, gibt es weniger Reibung, und es gibt weniger Lärm. Das ist dann, also so Vortexes, sagen wir dem, das sind so also Turbulenzen, die eigentlich innen stehen. Darum ist es eigentlich immer so lärmig, wenn das Triebwerk läuft. Und das wird dann durchaus halt auch vermindert. Das heisst, es braucht weniger Treibstoff für mehr Schub, der erzeugt werden, und es macht weniger Lärm.
Okay, darum, das heisst, alles in allem würdest du sagen, je grösser du die Turbine kannst machen, desto besser.
Ja, sofern halt, du kannst natürlich nicht unendlich gross machen. Ja. Weil irgendwann, du hast halt auch Widerstand und Gewicht und alles das, und du musst halt einfach so ein Ratio finden, dass eben die Energie, die du kannst erzeugen kannst, und das Gewicht und der Widerstand eben stimmt. Ja. Und früher eben in den alten Treibern ist wirklich so, die sind halt viel kleiner gewesen, weil die viel weniger grossen Bypass-Flow hatten. Und heute ist es wirklich so das Verhältnis zwischen der Luft, die durch die Verbrennungskammer und durchgeht und durch den Bypass-Flow, ist heute bei den meisten unüblich, dass es weniger als 5 zu 1 ist. Das heisst, wenn du irgendwie 5 Kilo Luft, wo außen durch den Bypass-Flow durchgeht und eigentlich nicht irgendwie muss verbrannt werden, und 1 Kilo Luft, wo durch die Verbrennungskammer durchgeht. Und vielleicht einfach, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, in der eins von den modernsten Triebwerkstypen von der Bombardier C-Serie, respektive Airbus A220 heissen die jetzt, ja, wo die Swiss unter anderem fliegt, die haben ein Bypass-Flow-Ratio von 12,5 auf 1. Das heisst, okay, es wird halt so wirklich sehr viel Energie eingespart und trotzdem recht viel Schub produziert. Ja, also das ist eigentlich so Das Wichtigste, also ja, das meiste, was ich kann, hast du gerade noch irgendwie eine Frage?
Ja, vielleicht eine abschließende Frage oder Bemerkung.
Mhm.
Jetzt, um nochmal auf die Boeing 737 Max zurückzukommen.
Mhm.
Da gibt es ja eigentlich ganz viele Gründe, die zu dem geführt haben. Einerseits halt, dass Boeing das Design halt anders gehabt hat als Airbus und so wirklich nicht wirklich vorbereitet war auf die grösser werdenden Triebwerke.
Mhm.
Aber andererseits haben sie auch, sagen wir mal, den Fehler gemacht, dass sie das Personal zu wenig geschult haben, um, sagen wir, Geld oder Zeit zu sparen.
Genau.
Und allgemein halt das Ganze vielleicht ein bisschen zu schnell gemacht haben, um einfach den Vorsprung im Markt nicht zu verlieren.
Genau, also es ist wirklich schlussendlich ein bisschen so, dass das Kopf-an-Kopf-Rennen von Airbus und Boeing zurückzuführen war, weil sie dachten, ja, wir wollen jetzt das halt auch, wie du es gesagt hast, möglichst schnell, wenn wir das machen, dass wir mit, weiterhin mit Airbus gleiche Zahlen eigentlich verkaufen können und so. Und dass wir nicht weniger interessant für unsere Kunden im amerikanischen und europäischen Markt vor allem sind. Ja.
Mhm. Mal, also bist du fertig mit deinen...
Ich wäre soweit, ich habe meine wichtigsten Sachen eigentlich so aufgehört, ja.
Okay, sehr schön. Dann Dankeschön für das spannende Thema.
Ja, sehr gerne.
Ich würde sagen, ihr könnt uns...
Oder?
Wie?
Hast du noch etwas zum Weiterführen?
Ich hätte jetzt hier abgeschlossen und gesagt noch, ja, dass der Zuhörer uns noch eine Frage schicken auf unserem Twitter-Account. Der Generic Pod 2.
Genau.
Wir werden die dann sehr frohen Mutes beantworten in der nächsten Folge. Wir freuen uns.
Wir werden alles auffassen, was uns unter die Finger kommt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir eure Fragen beantworten können. Genau.
Genau.
Und danke vielmals an alle, die jetzt bis zu dieser Stelle durchgehalten haben. Vielleicht noch ein bisschen als Disclaimer: ich bin nicht irgendwie Ingenieur bei Boeing oder irgend so etwas. Ich habe das einfach
Boeing.
Online nachgeforscht, so weit wie es geht. Und vielleicht müsst ihr nicht auf alles hundertprozentig setzen, was ich jetzt euch erzählt habe. Es kann sein, dass vielleicht etwas nicht ganz stimmt, einfach, dass ihr das wisst.
Ja. Macht nichts.
Gut, dass ich nicht verklagt werde.
Okay. Also, tschüss.
Tschüss.